D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute über abgefahrene Züge, das Deutsche und andere Sprachen der Wissenschaft von Jürgen Trabant. Sollen Wissenschaftler ausschließlich in Englisch reden? Oder noch mehr, sollen junge Menschen in den weiterführenden Schulen der Bundesrepublik in bestimmten Fächern nur noch auf Englisch unterrichtet werden? Was viele Eltern so sehr schätzen, hat große Nachteile für unser Land. Zu diesem Schluss kommt unser heutiger Referent Jürgen Trabant, Professor for European Plurilingualism an der Jakobs-University in Bremen. Geboren wurde Trabant 1942 in Frankfurt am Main. Er hat Romanistik, Germanistik und Philosophie studiert und 1969 promoviert. Ab 1980 lehrte er an der Freien Universität Berlin, und zwar bis 2008. Er befasst sich vor allem mit italienischer und französischer Sprachwissenschaft. Seine Stichwörter auch für den nun folgenden Vortrag sind Sprachpolitik, Semiotik, Sprachphilosophie, Geschichte des europäischen Sprachdenkens und die historische Anthropologie der Sprache. Gehalten hat er seinen Vortrag am 21. Januar dieses Jahres in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.
Und das passt aus meiner Sicht auch wunderbar zu den Aufgaben einer Akademie, wie sie Mittelstraß hier definiert. Also in der Akademie schaut sich die Wissenschaft selbst an und in der Akademie reflektiert die Gesellschaft ihr wissenschaftliches Wesen. Die Wissenschaft erkennt sich selbst und die Gesellschaft ihre Zukunft, die ohne Wissenschaft, die nach ihren eigenen Regeln lebt und arbeitet, nicht zu haben ist. Also ein Forum zum Deutschen als Wissenschaftssprache ist aus meiner Sicht ein wichtiges Moment einer solchen Selbstreflexion von Wissenschaft. Aber gerade das dürfte vielleicht auch schon strittig sein in einer solchen Gemeinschaft von Wissenschaftlern. Denn wer solches tut, wer also nach dem Deutschen in der Wissenschaft fragt, wird oft schon abgebürstet, bevor es überhaupt losgeht. Der Zug sei längst abgefahren, nicht? Sie haben es ja gesehen im Titel, der Zug sei längst abgefahren, hört man immer ungehaltener von genervten Kollegen, wenn man es wagt, die Frage zu stellen. Der Zug, der da abgefahren ist, ist natürlich der TGV, ja, der Shinkansen der Wissenschaften, das globale Englisch, das globalesische. Es transportiert unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse schnell, effektiv und mit Anschluss an sämtliche Flughäfen natürlich weltweit, ne? Es ist die Sprache der weltweiten Distanz, die uns mit allen Wissenschaftlern auf der Welt verbindet und vielleicht vor allem und noch wichtiger unsere eigenen Forschungen, ja, bis nach Sydney und Poughkeepsie bringt und nicht nur bis nach Flensburg und zum Brenner oder gar nur bis nach Riesa. Also, und das ist doch wunderbar, ne? Ist doch wunderbar. Und da kommst du dann mit deinem alten Deutschen, ja sicher, das Deutsche, das war mal auch für relativ kurze Zeit so ein Zug, aber das ist nun lange her. Nun ist es höchstens noch ein Regionalzug, langsam und mit deutlich weniger Komfort und sicher nicht sehr weitreichend. Da braust dagegen, ja, das globale Englisch dahin und auf dem Bahnsteig bleiben diejenigen zurück, die das Leben bestraft, eben die zurück. Zu spät gekommen. Sie schauen noch den Rückleuchten des dahinbrausenden Luxuszuges hinterher. Also die Redeweise von dem abgefahrenen Zug sagt es uns überdeutlich, die Debatte ist eigentlich überflüssig. So, dass die Sächsische Akademie nun die Frage noch einmal stellt, deutet zumindest darauf hin, dass es doch noch eine ganze Menge Zurückgebliebener gibt, die nicht so glücklich sind mit dieser Situation. Vielleicht aber auch, dass an der Situationsbeschreibung etwas falsch ist. Vielleicht ist es so, dass gerade die Türen des Shinkansen oder des TGV, ja, wie die Bundesbahn sagt, selbsttätig schließen. Es könnte also eher ein Moment des Zögerns sein, als ein Moment des schon völligen Abgefahrenseins. Gerade im Superschnellzugbereich gibt es ja da einige Überraschungen, wie Sie gemerkt haben, vielleicht im Weihnachtsverkehr. Also vor allem aber könnte es auch sein, dass dies ein Moment ist, in dem klar wird, dass es gar nicht nur auf den TGV ankommt. Dass es vielleicht auch gar nicht nur um schnellen und weltweiten Transport geht, sondern dass Wissenschaft wie das Reisen auch, eine vielfältige und kompliziertere Tätigkeit ist, die nicht nur in den abgefahrenen Schnellzügen stattfindet. Vielleicht aber auch, das wäre die dritte Möglichkeit, ist es tatsächlich nur ein Vergießen von Abschiedstränen, aber auch die wollen vergossen werden. Also, es scheint doch alles ein bisschen komplizierter zu sein, als es die genervten Kollegen meinen. Und deswegen will ich jetzt in vier Schritten etwas zunächst sagen, also zu diesen genervten Kollegen. Erster Punkt, die Sprachfeindschaft der Wissenschaft. Dann will ich sagen, warum man doch etwas dagegen haben kann. In den zweiten und dritten Punkt, die Verkörperung des Denkens in Sprache und das Sprachspiel Wissenschaft. Und enden will ich, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, mit dem vierten Punkt über die Sprache der Wissenschaft in der Schule. Also die Sprachfeindschaft der Wissenschaft. Erster Punkt. Das europäische wissenschaftliche Denken hatte von Anfang an Schwierigkeiten mit der Sprache. Das Denken hat zwar von Anfang an die beiden Funktionen von Sprache genau erkannt, also gesehen, dass Sprache ein kommunikatives und ein kognitives Instrument zugleich ist. Dass Sprache also zum Denken, zum Erfassen der Welt ebenso nötig ist wie zum Kommunizieren des Gedachten. Aber das europäische Denken hat auch von Anfang an gesehen, dass die Sprache bei einer ganz bestimmten Art von Denken, nämlich dem Denken der Wahrheit oder dem wirklichen, echten, unverstellten Erkennen, also beim wissenschaftlichen Erkennen, dass da die Sprache stört. Im Dialog Kratylos von Platon nennt Platon, also das Wort, ja ein Organon didaskalikon, kai diakritikon tes usias, also ein unterrichtendes, didaskalikon, und das Wesen unterscheidendes, diakritikon tes usias, Werkzeug. Das sind sozusagen die begrifflichen Unterscheidungen, die das Denken mittels der Wörter in der Welt macht. Nicht das Denken scheidet den Baum vom Busch, das Grüne vom Blauen, Roten und Gelben, das Warme vom Heißen, das sind ja keine objektiven Dinge, die sozusagen von vornherein da sind, sondern das muss das Denken ja erstmal machen. Nicht? Es gibt keinen objektiven Unterschied zwischen Baum und Busch. Humboldt hat das später einmal sehr schön Portionen des Denkens genannt, also das, was die Sprache da erzeugt, Portionen des Denkens. Und dann aber untersucht Platon, also dieses Denkwerkzeug, etwas genauer und stellt fest, dass die Wörter als kognitive Größen, also als Unterscheidungen des Seins, als Einsichten in die Welt nicht so recht taugen. Sind sie Abbilder oder sind sie keine Abbilder? Ist die erste Frage. Und wenn sie Abbilder sind, sind sie denn gute Abbilder? Sokrates und Kratylos kommen am Ende des Dialogs darin überein, dass die Wörter für das Erkennen des Seins nicht wirklich zuverlässige Instrumente sind. Sokrates sagt, auf welche Weise man nun Erkenntnis der Dinge erlernen oder selbst finden soll, das einzusehen, sind wir vielleicht nicht genug, ich und du. Es genüge uns aber schon, darin übereinzukommen, dass nicht durch die Worte, sondern weit lieber durch sie selbst, also durch die Dinge selbst, man sie, die Sachen, erforschen und kennenlernen muss, als durch die Worte. Also, wäre es nicht besser, mein lieber Kratylos, fragt Sokrates, wenn wir ohne diese schlechten Abbilder auskämen, wenn wir uns ohne Wörter direkt dem Sein, den Dingen zuwenden könnten? Ja, sagt Kratylos, das wäre natürlich wunderbar, feine Teil, oh Sokrates. Also es wäre besser, so könnte man diese Konklusion am Ende des Dialogs zusammenfassen, die Erkennenden kämen ohne Sprache aus. Platon artikuliert hier, und deswegen stehe ich darauf, also die grundlegende Sehnsucht des aufgeklärten, rationalen Denkens, und wir können das ruhig schon einmal Wissenschaft nennen, nach Sprachlosigkeit. Also Platon ist ohne Zweifel der Urwissenschaftler, er ist ja sozusagen der erste kritische Geist, einer, der der Rationalität folgen möchte und nicht mehr dem alten Glauben der Väter, dem Mythos, dem Hergebrachten. Und Sprache ist natürlich das Hergebrachte selbst, wenn Sie so wollen. Die Kritik an der Sprache erzeugt nun also eine Sehnsucht der Wissenschaft nach Sprachlosigkeit. Und Platon hat hier eigentlich auch schon die ganz richtige Intuition, dass das Denken zwar ohne Sprache nicht auskommt, dass aber dieses sprachliche Denken nicht den Standards von Wissenschaft entspricht. Und dass es deswegen besser wäre, man könnte das alles hinter sich lassen. Im Kratylos wird das noch als Wunschvorstellung, wie wäre es nicht, wie Sie hier sehen, wäre es nicht viel besser, wir könnten ohne Sprache Wissenschaft betreiben oder das Erkennen betreiben. Und dennoch noch einmal enthält diese Vorstellung hier, diese Sprachkritik von Platon, das richtige Moment, dass Wissenschaft die hergebrachte Sprache eigentlich hinter sich lassen muss. Denn Sprache, wenn sie auch ein kognitives Instrument ist, ist doch eines, welches aus nicht wissenschaftlichem, also nicht rationalem Denken entspringt. Denn das in der Sprache enthaltene Denken ist tatsächlich ungenau und es ist variabel. Das ist sogar eine Wesensdefinition des in der Sprache sedimentierten Denkens. Ungenau und variabel. Wissenschaftliches Denken dagegen aber braucht Festigkeit und Genauigkeit. Also Platon hier benennt schon von Anfang an das Problem, schlägt aber eigentlich keine Lösung vor. Und das tut dann Aristoteles. Er entscheidet sozusagen die Frage für Jahrtausende. Und im Grunde können wir sagen, fast bis heute. Und er entscheidet sie so, und das meinte ich anfangs, wenn ich sagte, dass die meisten Wissenschaftler denken, dass die Sprache eigentlich kein Problem ist. Das ist durchaus aristotelische Tradition. Und zwar tut er das mit einem genialen Coup. Er trennt nämlich das, was bei Platon noch zusammen war, also Kognition und Kommunikation, indem er sozusagen scheidet. Auf der einen Seite haben wir das Denken, wir haben die Sache und die Vorstellung, und das Denken denkt sozusagen die Welt universell. Dieselben Sachen für alle Welt, dieselben Pathemata des Psyches, also dieselben Erleidnisse der Seele, wie Heidegger das übersetzt, übersetzt mal modern mit Vorstellung. So ist es auch in der europäischen Tradition, immer Conceptiones oder so übersetzt worden. Also die Vorstellungen, die die Menschen von der Welt machen, sind dieselben. Und dann, wenn die Menschen gedacht haben, wenn sie sozusagen die Welt erfasst haben, dann kommt das Wort hinzu. Ja, das Wort ist aber nur sozusagen dafür da, das Gedachte zu kommunizieren. Und dann weiß natürlich auch Aristoteles, dass das verschieden ist. Also es kommt das eine Wort und dann das andere Wort. Aber Sie sehen hier an dem Schema, also die Sprache dient nur der Kommunikation. Ja, sie ist ein äußerliches kommunikatives Mittel. Das Denken auf der anderen Seite ist universell. Also es gibt sozusagen nur eine materielle Verschiedenheit von Sprache. Und dieses Sprachmodell ist für Jahrhunderte, ja, Jahrtausende eigentlich, bestimmend gewesen. Nicht alle europäischen Schüler seit dem Mittelalter, zumindest also seit der lateinischen Aristoteles-Übersetzung, lernen das in der Schule. Alle haben Deinterpretationen, wo das vorkommt, gelernt. Und die jahrtausendelange dann Einsprachigkeit der Sprache, also in der westlichen Welt die lateinische Einsprachigkeit, die verstärkt natürlich nochmal den universellen Zug dieses Modells. Also das Denken ist universell und da wir sowieso nur eine Sprache haben, ist klar, also das Denken ist überall dasselbe. Und nun kommt aber das Aber. Aber nach vielen Jahrhunderten machen die Europäer doch die Erfahrung, dass die Sprachen tiefer verschieden sind als hier in diesem aristotelischen Modell. Die Europäer lernen nämlich, dass es nicht so ist, wie Aristoteles sagt. Sie erkennen in einem mühsamen und noch langen Prozess, dass Menschen mit verschiedenen Sprachen durchaus nicht dieselben Vorstellungen bilden. Das ist die Begegnung mit Amerika vor allem gewesen, die dafür verantwortlich ist. Nicht, dass zum Beispiel Sprachen der amerikanischen Völker tatsächlich andere Vorstellungen haben, dass die Sprachen andere semantische, nicht nur lautliche, verschiedene Universen sind. Sie sehen dann auch, nach dieser Erfahrung, dass ihre eigenen Sprachen, ihre eigenen Volkssprachen partikulare Semantiken enthalten. Also dass die Sprachen der Welt, wie Humboldt das später dann nennen wird, also verschiedene Weltansichten sind und nicht nur verschiedene materielle Zeichen. Und das heißt natürlich auch, dass die Vorstellungen der Menschen zunächst, Sie betonen auch dieses zunächst, also zunächst nicht universell und sprachabhängig sind, sondern eben, wie Herder sagt, an den Wörtern kleben. Ja, dass Vorstellung und Wort sozusagen gemeinsam generiert werden im Denken der Menschen. Also nicht die Vorstellung hängt, klebt am Wort, wie Herder das gesagt hat. Und ganz blöde, einfache Beispiele. Im Englischen haben wir zwei Arten und Weisen, das auszudrücken, was wir auf Deutsch sie singt sagen. Und wir müssen im Englischen unterscheiden, ob es she is singing oder she sings. Also entweder ist sie eine Sängerin oder sie singt gerade. Also, oder ein anderes simples Beispiel, Französisch. Die Neuheit im Französischen wird in zwei verschiedene Gedanken sozusagen aufgeteilt. Ja, wir sagen nur neu, aber die Franzosen unterscheiden zwischen der materiellen Neuheit und der epistemischen Neuheit. J'ai une nouvelle voiture ist eine, die du noch nicht kanntest. Une voiture neuve ist eine, die aus der Fabrik kommt. Also, immer tiefere Erfahrungen der Europäer mit den verschiedenen Fragen stellen also immer radikaler Aristoteles Annahme eines universell gegebenen Denkens bei den Menschen in Frage. Humboldt schreibt dazu, der Mensch lebt mit den Gegenständen hauptsächlich. Ja, da Empfinden und Handeln in ihm von seinen Vorstellungen abhängen, sogar ausschließlich so, wie die Sprache sie ihm zuführt. Damit ist natürlich gemeint, so wie die einzelne Sprache sie ihm zuführt. Also er denkt, er lebt mit den Gegenständen so, wie die englische, die deutsche, die Nahuatl- oder Dschirbal-Sprache sie ihm zuführt. Denn es gibt ja nicht die Sprache überhaupt. Also Sprache kommt immer als eine ganz bestimmte, partikulare Sprache. Und deswegen ist auch das Denken, ich betone nochmal, zunächst partikular und verschieden. Das sieht dann so aus, nicht, dass wir sozusagen die Sache in der Mitte haben und dass die verschiedenen Sprachen eben verschiedene Blicke auf die Welt werfen. Dieses nun an die Sprache, an die Einzelsprache gebundene Denken ist natürlich nun in zweierlei Hinsicht eine Herausforderung für die Wissenschaft. Es ist nämlich erstens, ich habe schon mal gesagt, also das hat Platon auch schon ungefähr erkannt, es ist ungenau und volkstümlich. Bacon, Francis Bacon sagt das 1620, dass die Wörter gemäß dem Captus Vulgi gebildet werden und dass die Wörter gemäß dem Captus Vulgi die Welt einteilen. Also das heißt, nach den Vorstellungen der Vulgus ist natürlich das dumme Volk. Ja? Also das Volk macht dumme Einschneidungen in die Welt und bildet sozusagen unwissenschaftliche, falsche Vorstellungen. Und zweitens fügt dann Locke ein paar Jahre später hinzu, dass diese volkstümlichen Vorstellungen, so wie hier in dem Schema, auch noch von Sprache zu Sprache verschieden sind. Also Ungenauigkeit noch einmal und Veränderbarkeit sind die Merkmale der Semantik der natürlichen Sprache. Und seit Bacon und seit dieser Einsicht in die aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich wirklich unbefriedigende kognitive Rolle von Sprache, kämpft dann die Wissenschaft auch wieder gegen die natürliche Sprache. Also Bacon ist sicher der Erfinder der analytischen Philosophie. Also Platons Frage kehrt radikaler und tiefer in der Moderne zurück. Also nochmal, wäre es nicht besser, o Sokrates, ja, wenn wir alles ohne Sprache denken würden? Und die Lösung, die hier angedacht wird, ist auch die, dass die Semantik der volkstümlichen und einzelnen Sprachen so gut es geht, dass man die hinter sich lässt. Und niemand hat das so schön deutlich gesehen wie Gottlob Frege, ihr Mitglied Kreise hat übrigens ein schönes Buch über Frege geschrieben. Also dieses Zitat will ich mit Ihnen gemeinsam lesen. Also die hervorgehobenen Mängel der Sprache haben ihren Grund in einer gewissen Weichheit und Veränderlichkeit der Sprache. Die andererseits Bedingung ihrer Entwicklungsfähigkeit und vielseitigen Tauglichkeit ist. Also Frege sieht schon, dass die Sprache weich und veränderlich sein muss, die natürliche. Die Sprache kann in dieser Hinsicht mit der Hand verglichen werden, die uns trotz ihrer Fähigkeit, sich den verschiedensten Aufgaben anzupassen, nicht genügt. Wir schaffen uns künstliche Hände, Werkzeuge für besondere Zwecke, die so genau arbeiten, wie die Hand es nicht vermöchte. Und wodurch wird diese Genauigkeit möglich? Durch eben die Starrheit, die Unveränderlichkeit der Teile, deren Mangel die Hand zu vielseitig geschickt macht. So genügt auch die Wortsprache nicht. Wir bedürfen eines Ganzen von Zeichen, aus denen jede Vieldeutigkeit verbannt ist und dessen strenger, logischer Form der Inhalt nicht entschlüpfen kann. Also Frege ist natürlich ein großer Kritiker der natürlichen Sprache, aber er sieht wie kaum ein anderer genau, was die Sprache auszeichnet, nämlich diese Variabilität, diese Weichheit, also die natürliche Weichheit und Veränderlichkeit, wie auch die Hand ein ganz wunderbares Instrument ist, also die Parallele zur Hand ist, finde ich, sehr schön bei Frege. Und wie gesagt, die Technik, also Starrheit und Unveränderlichkeit der Instrumente herstellen muss, so muss auch Wissenschaft bei dem Instrument Sprache starre und unveränderliche Zeichen generieren. Berühmt ist ja Freges Beispiel, Morgenstern, Abendstern, Sie kennen das nicht, dass er sagt, eigentlich ist es ja unmöglich, dass wir sozusagen einen Gegenstand in der Welt, nämlich einen bestimmten Himmelskörper, ja, mit zwei verschiedenen Vorstellungen, also einmal den Stern des Abends und Stern des Morgens, gesagt, also wir haben ja einmal sozusagen die völlig überflüssige semantische Fülle der natürlichen Sprache und dann ist es natürlich auch sinnlos, dass wir die Vorstellung Abendstern für diesen Gegenstand sozusagen zwischen uns und die Welt stellen, also das ist etwas, was die natürliche Sprache tut, aber wir als Wissenschaftler brauchen das nicht, also wir wollen direkt uns mit einem Wort möglichst auf die Venus beziehen, ohne diese Semantik, diese natürliche dazwischen. Also, aus dieser Fixierung der Sprache, ja, zu Zeichen ergibt sich natürlich eine völlige Gleichgültigkeit bestimmter Wörter oder bestimmter Sprachen. Die Sprache ist hier tatsächlich so in ihrem So-Sein tatsächlich gleichgültiges Mittel zur Bezeichnung und Kommunikation des außersprachlich Erforschten. Also Sprache in der Wissenschaft, jetzt in diesem Teil, in dieser Strömung der Wissenschaft, die ich Ihnen jetzt dargestellt habe, die aber schon relativ determinierend ist für das, was Wissenschaftler über die Sprache denken. Also Sprache in der Wissenschaft ist daher tatsächlich, und hier benutze ich jetzt das Wort mal, Lingua Franca im ursprünglichen Sinne dieses Ausdrucks. Denn Lingua Franca meinte nur ein bloß kommunikatives Mittel, reine Signifikanten zur Bezeichnung von Sachen in einem ganz engen Sachgebiet. Und Humboldt hat auch da das wieder ganz klar gesehen. Er hat gesagt, Lingua Franca ist eigentlich gar keine Sprache. Ja? Lingua Franca ist keine Sprache. Nun, diese seit Jahrtausenden verbreitete Auffassung lässt natürlich Sprache im wissenschaftlichen Tun als etwas völlig Unwichtiges erscheinen. Etwas, das mit dem Erkenntnisprozess des Wissenschaftlers nichts zu tun hat, das nur der Verlautbarung des Erkannten dient und das man daher aus rein praktischen, kommunikativen Gründen wählt. Und weil das so ist, so ist es nur vernünftig, wenn das Erforschte in der Sprache kommuniziert wird, die am meisten verbreitet ist. Nicht? Warum also nicht im global verbreiteten Englisch? Nicht, das ist so meine Analyse, das ist sozusagen das, was Wissenschaftlern gleichsam seit Jahrhunderten vertraut ist. Also diese Vorstellung, Sprache ist eigentlich etwas Unbedeutendes, dass wir nur zum Kommunizieren dessen, was wir ohne Sprache eigentlich erkennen und generieren, benötigen. Deswegen erregt dann jede weitere Überlegung zu Sprache eigentlich den Unwillen der eingangs genannten Wissenschaftler. Also macht noch einmal, macht nicht so ein Gedöns, der Zug ist abgefahren.
Über abgefahrene Züge, das Deutsche und andere Sprachen der Wissenschaft referiert auf D-Radio Wissen Professor Jürgen Trabant. Nach nur wenigen Sekunden setzt er seine Rede fort.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Und nun kommt aber natürlich das Aber, also das uns ja hier sozusagen zusammengeführt hat, denn wir wollen ja nicht nur den abgefahrenen Zug bestätigen, sondern ich will natürlich auch noch was dagegen sagen. Also die Frage, die sich nun stellt in diesem Prozess der Selbstreflexion von Wissenschaft, ist natürlich, ob alle Wissenschaft so ist, wie ich das bisher angedeutet habe, und ob daher alle Sprache der Wissenschaft so ist, wie Frege sie sich wünscht, also klare, feste Bezeichnung universeller Sachverhalte in der Welt da draußen. Und meine Antwort ist eine doppelte. Also erstens gibt es Wissenschaft, die nicht so ist. Und zweitens ist es selbst in der Wissenschaft, die durchaus Sprache als Lingua Franca auch verwendet, ist die Sprachlichkeit komplizierter, als es die genervten Basta-Wissenschaftler wahrhaben wollen. Also ich komme zu meinem zweiten Punkt. Die Verkörperung des Denkens in Sprache. Also die Frage der Sprache stellt sich tatsächlich anders in der in unserer Kultur ja auch Wissenschaft genannten Erforschung der Kultur. Nicht, das ist interessant, dass wir das Wissenschaft nennen. Sie wissen, in anderen Sprachen wird das nicht Wissenschaft genannt. Und da gibt es keine sächsische Akademie der Wissenschaften, wo Historiker und Chemiker zusammensitzen. Nicht? In Frankreich haben wir die Akademie des Sciences und die Akademie des Inscriptions. In England haben wir Royal Society und British Academy ja, für die Humanities and Social Sciences. Da sitzen keine Wissenschaftler zusammen, sondern die Humanities and Social Sciences sind eben keine Scientists. Aber gut, wir nennen das sozusagen ja auch hier noch Wissenschaft. So, und diese Erforschung der Kultur kann natürlich durchaus auch wie Naturwissenschaft gemacht werden. Nicht? Wir können auch Kultur natürlich nach allgemeinen Gesetzen befragen und nach quantitativen Methoden untersuchen. Moderne Sozialwissenschaften tun das ja tatsächlich auch weitgehend. Nur ist das natürlich nicht alles. Und vielleicht ist es auch nicht die wichtigste Art der Erforschung von Kultur. Also die Deutung eines Hölderlin-Gedichts, die Erkundung von Bildern auf einer griechischen Vase, Überlegungen zum Vergessen und Vergeben in der Geschichte oder literaturhistorische Ausführungen zu Stefan George. Das sind so ein paar Themen, die wir in der Berliner geisteswissenschaftlichen Klasse kürzlich behandelt haben. Diese Überlegungen präsentieren sich natürlich als Reden, deren Erkenntnisertrag sich aus der Lektüre von Texten, Bildern und anderen symbolischen Formen ergibt und die ihrerseits hochkomplexe Wortschöpfungen sind. Diese Reden entstehen aus einem Gespräch mit sprechenden Gegenständen. Sie sind Antworten meistens besonders erfahrener Sprecher auf dieses Sprechen. Das Vorgehen ist dabei allerdings durchaus rational. Also es werden meistens nachvollziehbare Beobachtungen am sprachlichen oder sonst wie semiotischen Gegenstand gemacht und Argumente für bestimmte Thesen vorgebracht. Aber diese Texte sind nicht nur das Bezeichnen von sprachunabhängig existenten und sprachunabhängig generierten Sachverhalten. Diese Geschöpfe aus Sprache sind noch einmal Antworten auf Sprache, Dialoge mit Worten und anderen Symbolen. Und dieses Sprachspiel braucht die Feinheiten der sogenannten natürlichen Sprache, um sein Erkenntnisziel zu erreichen. Also Sprache ist hier gerade nicht Lingua franca, also nur dieses Ding zur Bezeichnung von Sachverhalten. Die Handhabung der Sprache ist in diesem Sprachspiel, wie gesagt, ob wir es Wissenschaft nennen oder nicht, es ist so wichtig, dass der Forscher die Sprache verwenden muss, die er am besten kann. Und das ist zumeist heute noch also die nationale Hochsprache, in unserem Fall also Deutsch. Und deswegen fällt es hier natürlich besonders schwer, ins Globalesische überzugehen, denn dieses ist für die meisten von uns nicht das feine Instrument, das wir als deutende Forscher brauchen. Was bei diesen geisteswissenschaftlichen Texten gesagt wird, kann natürlich auch in anderen Sprachen gesagt werden. Ich sage also nicht, dass die Hölderlin-Deutung oder die historische Betrachtung oder der neue Blick auf George nur auf Deutsch gedacht werden kann und gesagt werden kann. Natürlich kann das in jeder anderen Sprache geschehen, nur in einer anderen Sprache wäre dann aber das doch ein ziemlich anderer sprachlicher Gegenstand, dieser Text, der da entsteht. Denn die Sprache ist hier ja tatsächlich der Stoff selbst, aus dem die wissenschaftliche Erkenntnis stammt und aus dem das wissenschaftliche Produkt gemacht ist. Es ist, wie Michael Hagner einmal gesagt hat, in Sprache verkörpertes Denken. Und das ist natürlich umso besser, also heißt umso wissenschaftlicher, je besser der Sprecher die Sprache beherrscht. Hagner hat einmal in demselben Aufsatz, auf den ich mich bezogen habe, gesagt, man nehme Chemikern oder Physikern ihre Formel weg und sie bekommen erhebliche Schwierigkeiten, überhaupt noch angemessen wissenschaftlich denken zu können. Und dazu gibt es bei den Geisteswissenschaftlern ein Äquivalent. Man nehme ihnen die Sprache weg und wir können sagen, man nehme ihre Sprache weg und sie haben die gleichen Probleme. Also, bei dieser Art von gelehrter oder wissenschaftlicher Betätigung hat die Sprache eine ganz andere Funktion und ein ganz anderes Gewicht als in den zunächst geschilderten wissenschaftlichen Betätigungen, wo sie ein gleichgültiges Bezeichnungsinstrument ist. Sie ist hier, ja, wie im Gedicht, wie im Roman, das Material des Denkens und wie diese sind diese wissenschaftlichen Texte eben Welten aus Sprache. Und daher ist dann das Deutsche, ich soll ja über das Deutsche als Wissenschaftssprache auch sprechen, ebenso allerdings wie die anderen Sprachen, ja, die entsprechende Traditionen haben, in diesen Wissenschaften notwendig und ja auch durchaus noch lebendig. Also die wichtigsten geisteswissenschaftlichen Werke deutscher Forscher, die an deutschen Universitäten arbeiten, diese Einschränkung muss man mal machen, werden immer noch auf Deutsch geschrieben. Also gerade eben habe ich Horst Bredekamps Buch zum Beispiel über die Theorie des Bildakts gelesen und er hat das natürlich auf Deutsch geschrieben und das ist ganz wunderbar. Und wir sollten auch, glaube ich, entsprechendem Druck aus einer völlig von den Naturwissenschaften dominierten wissenschaftlichen Welt nicht nachgeben, diese Texte auf Englisch zu verfassen. Zumeist können wir das weniger gut als unsere eigene Kultursprache. Und die entsprechenden Texte, also die wissenschaftlichen Produkte, wären dann einfach schlechter, weil wir nicht die besten Instrumente benutzen. Naturwissenschaftler bestehen ja auch auf den besten Apparaten und warum sollen wir darauf verzichten und schlechtere Instrumente verwenden? Der Druck noch einmal nimmt allerdings zu. Nicht jüngere Wissenschaftler sehen sich zunehmend genötigt, auf Englisch zu schreiben und oft sind sie auch ganz stolz, dass sie das so schön können. Hier ist der Übergang in die andere Sprache, aber durchaus, ich bestehe nochmal drauf, durchaus dramatischer als in dem Ersatz einer Lingua Franca durch eine andere, wie in den Naturwissenschaften. Es ist ein voller Übergang in eine andere Sprachkultur, in ein anderes Denken. Und das in den Geisteswissenschaften geschriebene Englisch ist ja nicht einfach bad, simple English, obwohl es immer wieder gesagt wird. In den Geisteswissenschaften muss ich tatsächlich richtig gutes, hohes Englisch können und schreiben. Und als einzelsprachlich elaborierte Texte manifestieren diese englischen Texte dann eine partikulare Sprachwelt, wie die anderen partikularen Sprachwelten auch. Und wenn wir nun unsere Bücher auf Englisch schreiben, dann dehnt sich diese partikulare Sprachwelt global aus. Sie setzt sich natürlich an die Stelle unserer alten Sprachwelt. Und man kann ruhig sagen, sie setzt sich zunehmend imperialistisch an die Stelle der alten Kultur und breitet ihre partikulare Welt an sich. Das muss man sehen, das sind englische Texte. Die sind nicht irgendwie universell, weil sie englisch sind, weil sie global sind, sondern sind partikular englisch. Diese partikulare Weltansicht auf die ganze Welt aus. Und was wir ja zunehmend erfahren, also die bisherigen Forschungen in anderen Sprachen werden eigentlich missachtet und eliminiert. Also die Ausweitung des Englischen in den Geisteswissenschaften, die Ersetzung der alten Kultursprachen durch die Weltsprache führt letztlich zur Eliminierung ganzer Wissenskontinente. Gut, es ist noch nicht so weit. Also hier ist der Zug, würde ich sagen, noch nicht abgefahren. Und gerade deswegen ist dies hier der Moment, sich dessen bewusst zu werden und entsprechend zu handeln. Und da sehe ich sozusagen zwei vernünftige Antworten auf die, ja auch, das muss man auch sagen, natürlich großartige Herausforderung der Globalisierung auch in den Geisteswissenschaften. Es ist natürlich wunderbar, dass wir auch jetzt nicht mehr nur unser eigenes Land vor uns haben, sondern an die ganze Welt denken. Also dass wir auch in Sydney gelesen werden wollen und wie vorhin gesagt, also in Poughkeepsie vor allem. Also zwei Dinge sehe ich. Erstens eine großzügige Übersetzung unserer Werke ins Englische. Gut, es gibt Fördermöglichkeiten inzwischen, aber sie ist noch relativ geringfügig, würde ich sagen. Die Thyssen-Stiftung hat ja so eine Förderung von Übersetzungen in Gang gesetzt. Zweitens, und das finde ich wichtig, also eine gezähmte und kontrollierte Mehrsprachigkeit in unseren wissenschaftlichen Produktionen. Das heißt, wir müssen natürlich auch auf Englisch schreiben, aber vielleicht nur dann, wenn wir es müssen. Also vielleicht nur dann, wenn wir Distanzkommunikation realisieren wollen, vielleicht nicht bei der Generierung unseres Wissens, ja? Also nicht in der kognitiven Funktion von Sprache, sondern in der kommunikativen Funktion von Sprache. Widersetzend, finde ich, müssen wir uns dem Umerziehungsprogramm ins Globalesische, wie es Universitätspräsidenten und vor allem auch bestimmte Verlage massiv vertreten. Ich habe zwar gesagt, sie zwei vernünftige Antworten, ich sehe aber auch noch eine dritte. Wie wäre es denn, wenn der Hegemon auch einmal wieder die Sprachen der beherrschten Völker lernte? Hegemoniale Einsprachigkeit ist nun wirklich die skandalöseste geistige Haltung, die man sich vorstellen kann. Sie wissen, dass englische Universitäten inzwischen keine Kenntnis fremder Sprachen mehr fordern. Heißt also, die Masters of the Universe sind zunehmend, wie ich finde, provinzielle, monolinguale statt, ja, Masters of the Universe, ja, die eine breite Vision von der Welt haben. Und da ich gerade am Polemisieren bin, erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu meiner eigenen persönlichen Anglifizierung und deren Auswirkungen. Ich befinde mich gerade in einem radikalen Selbstversuch. Also seit 2,5 Jahren bin ich Professor for European Plurilingualism an der Jacobs University in Bremen. Also seit 2,5 Jahren unterrichte ich an einer globalophonen Universität in Deutschland. Eine solche Unternehmung ist vielleicht nicht fehl am Platz, als damit ja die Jugend der Welt, die nun einmal kein Deutsch mehr kann, das müssen wir einfach sehen, ne? Als wir die in unser Land locken und sie vielleicht mit unserem Land anfreunden. Also jedenfalls sind dort Studenten aus mehr als 100 Ländern. In meinem Seminar zum Beispiel im letzten Semester, ich hatte 8 Studenten, tatsächlich mit 8 verschiedenen Muttersprachen, ne? Also auf Deutsch oder Amharisch vor einer solchen Gruppe, also eine der Muttersprachen war Amharisch, es gab auch noch andere, Russisch, Weißrussisch, Polnisch und so weiter. Also auf Deutsch oder Amharisch zu unterrichten hätte keinen Zweck, also findet die Unterweisung auf Englisch statt. Da ich gern fremde Sprachen spreche, ich bin ja ein Philologe, ich spreche, ich bin nicht nur Romanist, sondern ich spreche auch gerne Englisch, war auch lange in Amerika und macht mir das Unterrichten auf Englisch schon Spaß. Es ist wirklich eine Herausforderung. Allerdings würde ich sagen, hier veröffentliche ich jetzt sozusagen meine ersten Ergebnisse dieses Selbstversuchs, finde ich doch, dass das in bestimmten Punkten der Wissenschaft nicht besonders förderlich ist, also diese Selbstanglifizierung. Also erstens, obwohl ich wie ich finde, sogar ziemlich gut Englisch kann. Wie gesagt, ich war lange in Amerika und habe dort auch unterrichtet. Fehlt mir eben doch manchmal das richtige Wort. Und manchmal misslingt die Replik, die elegante Rhetorik, misslingt im oder gelingt nicht oder mau ja, im mündlichen Gebrauch des Englischen. Aber das gehört natürlich auch zur erfolgreichen wissenschaftlichen Tätigkeit. Nicht, wenn Sie mal einen wunderbaren amerikanischen Kollegen beobachtet haben, nicht, wie der seine wissenschaftlichen Ergebnisse präsentiert, dann wird man bleich vor Neid und weiß, das kann man nie. Also außer man lebt da, dann kann man es vielleicht lernen. Zweitens, das ganze Englischreden inspiriert mich nicht zum Schreiben auf Englisch. Und es blockiert die Nähe zu meiner eigenen Schreibsprache, also zu meiner alten Schreibsprache. Ich schreibe also, seitdem ich da bin, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Ich habe noch nie so wenig produziert wie in diesen beiden Jahren. Drittens, schockartig ist die Begegnung mit der englischsprachigen wissenschaftlichen Literatur, die ich nun zur Kursvorbereitung ausschließlich lese. So gut wie alles, was ich vorher kannte, also in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und natürlich auch Englisch, so gut wie alles das, was ich in diesen anderen Sprachen kannte, kommt dort nicht vor in dieser Literatur. Wir sind einfach inexistent in der Anglo-Welt, also auch in der Humanities-Anglo-Welt. Ja. Übersetzt wird ja kaum ins Englische. Nicht? Sie wissen, dass die Anglo-Welt eine wenig generöse und wenig weltoffene Übersetzungswelt ist. Viertens, das Wenige, was ins Englische übersetzt ist, also in meinem Fall sind das zumeist Klassiker, in meinem Fall zum Beispiel Aristoteles, Dante, Vico, Humboldt, ist einfach katastrophal übersetzt. Ich habe es vorhin schon dem Präsidenten angedeutet. Die offensichtlich starke Tradition der sogenannten freien Übersetzung im Angloraum lässt oft überhaupt gar keine Begegnung oder gar keine Ahnung von dem Original zu, weil dessen Alterität sozusagen in brutalen Zugriffen eliminiert wird. Es wird sozusagen ins moderne Englisch übersetzt, ja, ohne zu berücksichtigen, dass zum Beispiel Vico im 18. Jahrhundert gelebt hat. Es wird einfach modernisiert, radikal. Fünftens, da die Studenten nur Englisch als Fremdsprache können, können kaum anderssprachige Texte im Unterricht zum Einsatz kommen. Also die wissenschaftliche Einsprachigkeit ist total. Und das ist, wie ich finde, keine gute Ausgangslage für eine wirklich globale, eine auf die Welt offene Geisteswissenschaft. So viel also zur Zukunft der Humanities in einer globalisierten Welt. Ich komme jetzt noch zu meinem dritten Punkt. Ich glaube, den letzten lasse ich dann weg. Also unabhängig von der sicher tiefen prinzipiellen Differenz beim Gebrauch der Sprache zwischen den beiden Wissenschaftstypen, ich würde sagen, natürlich gibt es zwei Kulturen, und zwar gibt es zwei verschiedene Sprachkulturen in den zwei verschiedenen Wissenschaftskulturen. Trotz dieser prinzipiellen Differenz möchte ich nun allerdings auch für die Naturwissenschaften nachtragen, dass auch deren Sprachverwendung sich ja mitnichten in dieser von mir eingangs dargestellten objektiven Bezeichnung von sprachlos gewonnenen Erkenntnissen erschöpft. Es ist ja nicht so, dass ein Forscher, also was weiß ich, sprachlos das Reagenzglas ergreift, ja, Substanz A und Substanz B zusammengießt, schüttelt, ja, die Reaktion abwartet und diese misst und eine Zahl aufschreibt und dies dann also 10-mal wiederholt und dann abschließend einen Protokollsatz formuliert, den er dann der wissenschaftlichen Welt auf Englisch verkündet. Also so ist es ja nicht, sondern auch naturwissenschaftliches Tun ist eingebettet in komplizierte Sprach- und Zeichenwelten. So wird der Forscher nach einem weitgehend sprachlich vermittelten Studium zum Beispiel in der Diskussion mit seinen Fachkollegen, in der Lektüre von Büchern auf ein Problem stoßen, das er sprachlich formuliert, bevor er eine Versuchsanordnung tatsächlich realisiert und Ergebnisse produziert. Und dieses verlautbart er ja auch nicht nur in dürren, objektiven Protokollsätzen in geschriebenem Englisch, sondern muss sich zum Beispiel auf einem Kongress seinen Kollegen oder in der Universität seinen Studenten mit einem Witz oder einer eleganten Formulierung mitteilen. Und er muss in der Diskussion mit den Kollegen und Schülern seine Ergebnisse ja verteidigen. Zu alledem ist natürlich eine möglichst gute Sprachbeherrschung vonnöten. Also auch für den Naturwissenschaftler ist es von Vorteil, wenn er die Sprache verwendet, die er richtig gut kann. Sie ist ein wichtiges Arbeitsinstrument in der Gewinnung und der präzisen Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Kurzum, auch hier ist das Sprachspiel Wissenschaft bedeutend komplizierter, als es die wissenschaftliche Sprachkritik wahrhaben möchte. Und deswegen ist es natürlich auch hier mitnichten gleichgültig, in welcher Sprache diese wissenschaftlichen Sprachverwendungen sich vollziehen. Die Partikularität der jeweiligen Sprache schlägt natürlich auch hier voll durch. Und zwar sind hier nicht nur die lexikalischen und syntaktischen Strukturen bedeutsam, sondern, das hat Winfried Thielmann in einem schönen Buch gerade nachgezeigt, auch die Komposition der Texte, ja, die Argumentationen sind anders in deutschen und englischen wissenschaftlichen Texten. Also die Sprachverschiedenheit ist hier auch von Bedeutung. Dennoch, wie gesagt, das Sprachspiel ist komplizierter. Man muss besser die Sprache können als nur zum Bezeichnen, sozusagen lingua franca-artigen Bezeichnen von Gegenständen. Und dennoch ist es natürlich doch so und anders als in den Geisteswissenschaften, dass Sprache hier nicht der Gegenstand und auch nicht das Material ist, aus dem die wissenschaftlichen Erkenntnisse gemacht sind. In den Naturwissenschaften und Techniken spielen darüber hinaus auch noch andere nichtsprachliche Zeichensysteme eine viel wichtigere Rolle, sowohl in der Erkenntnisgenerierung als auch in der Kommunikation von Erkenntnissen. Nicht Formeln, Zeichnungen, Bilder sind zumindest ebenso wichtige Sprachen wie die natürlichen Sprachen. Nun, wie dem auch sei, hier ist der Zug wirklich abgefahren. In welcher Sprache auch immer die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse generiert worden sind, sie müssen anscheinend, so sagen es die Naturwissenschaftler unisono, auf jeden Fall, wenn sie die internationale Gemeinschaft der Wissenschaftler erreichen will, auf Englisch publiziert werden. Allerdings könnte man diesen Zwang ja auch mal hinterfragen oder gar unterlaufen. Aber es traut sich niemand. Auf der Tagung in Tutzing war es völlig klar geworden, dass sich die Naturwissenschaftler widerspruchslos dem von Verlagen in der Anglo-Welt auferlegten Zwang beugen. Mehr noch als der edle Wunsch nach weltweiter Verständigung scheint nämlich der Impact-Faktor, also die Maximierung persönlicher Geltung, den Gebrauch des Globalesischen zu diktieren. Die englischen Zeitschriften haben einen ungleich höheren Impact-Faktor als deutsche Zeitschriften, die überhaupt kaum zählen. Also deutsch geschriebene Aufsätze sind für die Karriere überhaupt nicht existent. Man kann sie gleich in den Papierkorb werfen. Also sich gegen den Impact-Faktor zu wehren, wäre wissenschaftlicher Selbstmord. Der Zug ist wirklich abgefahren, aber man könnte trotzdem mal drüber nachdenken. Und man allerdings zwei. Allerdings gibt es auch hier durchaus natürlich wieder Einschränkungen bei gewissen angewandten Disziplinen, also wo Wissenschaft direkt in eine gesellschaftliche Praxis eingeht, gibt es natürlich noch wissenschaftliche Publikationstätigkeit auf Deutsch. Techniker zum Beispiel publizieren durchaus nur auf Deutsch. Auch in der Medizin wird für Praktiker auf Deutsch geschrieben. Der Potsdamer Psychologe Kliegel zum Beispiel hat bei der Berliner Diskussion gezeigt, dass 80% der psychologischen Publikationen, nämlich die für die Praxis, die auf die Praxis bezogen sind, auf Deutsch sind, während die Theorie sozusagen als Spitzenforschung gleich um 20% auf Englisch stattfindet. Also auch in den Naturwissenschaften gibt es die Notwendigkeit wissenschaftlicher Mehrsprachigkeit. Allerdings, das muss man auch genau sehen, ist die Differenzierung hier wird sozusagen nach anderen Parametern vollzogen, anders als in der Geisteswissenschaft. Also in der Geisteswissenschaft geht es meiner Meinung nach bei dieser von mir anvisierten Mehrsprachigkeit, ja, es geht sozusagen um Tiefe und Präzision einerseits, also dann nehme ich sozusagen mal die Sprache, die ich am besten kann, ja, und Distanzkommunikation andererseits. Hier in der Naturwissenschaft scheint es mir zu sein, es geht sozusagen um oben und unten, also oben, ja, für die Forschung, für die Spitzenforschung und für das Prestige und den Nobelpreis und so, oben Englisch, ja, und unten, also für die Praxis, für das Volk, Deutsch oder eine andere Sprache des Volkes. Zu dem letzten Punkt, ja, vielleicht noch eine letzte Bemerkung doch, also ich wollte noch etwas sagen zur Sprache der Wissenschaft in der Schule. Das nimmt noch 3 Minuten in Anspruch, kann ich noch, ja? Gut, also gerade auch angesichts dieser Differenzierung von Wissenschaft, also je nach gesellschaftlichen Praktiken, stellt sich noch die Frage der Verwendung der Sprache in den Bildungsanstalten. Die Frage ist, ist es angemessen, dass nun schon in den Schulen bestimmte Wissenschaften zunehmend in der globalen Sprache unterrichtet werden? Lehrer und Eltern lieben das. Ja, sie lieben CLIL, Content and Language Integrated Learning. Die Lehrer lieben CLIL, weil es ihnen erlaubt, die lernstarken Schüler, ja, von den Schwächeren zu trennen. Und die Eltern lieben CLIL, ne, weil sie denken, dass damit die höhere Karriere ihres Sprösslings schon garantiert ist. Also wer politische Wissenschaften, zum Beispiel PW sehr beliebt, schon in der Schule auf Englisch gemacht hat, der ist natürlich für höhere Posten im Bankwesen und in der Wirtschaft prädestiniert. Und Biologie auf Englisch, auch sehr beliebt, garantiert natürlich den Aufstieg in die Wissenschaft. verkauft wird dieses Angebot oft als Angebot der Mehrsprachigkeit. Ist es auch in einem ersten Schritt? Das würde ich schon zugeben. Aber in Wirklichkeit wird aus meiner Sicht, ich bin da immer sehr pessimistisch, wird eigentlich anglophone Einsprachigkeit angeschrieben. Denn es geht tatsächlich um das Training in der höheren Sprache. Ja, so wie es früher in der Schule um das Training in der höheren Sprache Hochdeutsch ging, so geht es jetzt um das Training in der höheren Sprache Hochenglisch, wenn Sie so wollen. Und das private Schulwesen, das ja ungemein boomt derzeit, zeigt eigentlich, Winkel würde sagen, zeigt sozusagen die Wahrheit, zeigt, wohin es geht. Gemeint ist, alles soll auf Englisch sein, die ganze Bildung. Ja, Englisch als neue Hochsprache. Die Staatsschulen können das oft noch nicht so gut. Hamburg allerdings hat schon so einen Weg gefunden, wie man ein englischsprachiges Schulwesen etablieren könnte, nämlich für die Begabten. Nicht die Begabten werden rausgenommen, die Dummen werden weiter auf Deutsch unterrichtet und die Schlauen auf Englisch erzogen. Und hier finde ich, da findet schon eine Art von Kulturrevolution statt, gleichsam über den Weg der Sprache der Wissenschaften. Ne? Und das betrifft aber nicht nur die Wissenschaften, sondern die Gesellschaft insgesamt. Also, aus meiner Sicht wird hier sozusagen der größte Angriff auf das Deutsche als Wissenschaftssprache, ja auf das Deutsche insgesamt sozusagen, gefahren. Also ganze Wissenschaftsbereiche, politische Wissenschaft, Biologie und so weiter und so fort, werden ja sozusagen von unten, ja von den Kindern her, nicht mehr auf Deutsch erfasst. Sie können dann in ein, zwei Generationen nicht mehr über diese Gebiete auf Deutsch sprechen. Das heißt, diese Gebiete fallen dann auch aus dem Deutschen als Sprache weg. Also die Linguisten sprechen vom Ausbau einer Sprache. Der Ausbau der Sprache wird sozusagen reduziert und damit reduziert sich natürlich auch, wenn sozusagen die höchsten Diskurse nicht mehr realisiert werden können in dieser Sprache, damit reduziert sich auch der Status, das Prestige der Sprache. Also hier bröckelt die Hochsprache Deutsch und hier wird Deutsch dann zunehmend Vernakularsprache, also Sprache des Heimes. Und diese Korrespondenz korrespondiert doch mit dem gesellschaftlichen Moment dieser Entwicklung, das für eine Demokratie, wie ich finde, nicht besonders bekümmerlich ist. Also für die englisch erzogene Elite ist Englisch nun die Hochsprache. Das ist die Sprache ihres Schreibens, ihrer Literatur, ihrer Bildung und natürlich ihrer Geschäfte. Denn wofür haben Sie denn sonst so schön Englisch gelernt? Also Deutsch dagegen ist die Sprache, mit der man, wenn überhaupt, ja, über Unwichtiges oder Alltägliches spricht und à la rigueur mit den Dienstboten verkehrt. Hier wird das Deutsche als Hochsprache überhaupt nicht nur als Wissenschaftssprache liquidiert. Und auch, oder auch anders gesagt, hier schafft sich Deutschland ab. Von oben und ganz bewusst und mit der elitären Arroganz der Bourgeoisie, die über die da unten barmt, die Deutschland vermeintlich abschaffen. Die wirkliche und vermeintliche Elite steigt oben aktiv aus der eigenen Kultur aus. Also sie sind längst dabei, aus Deutschland abzuhauen oder Deutschland abzuschaffen, aus Deutschland abzuhauen, nämlich ins Globale. Ich danke Ihnen sehr.
Wir sendeten heute für Sie über abgefahrene Züge, das Deutsche und andere Sprachen der Wissenschaft von Jürgen Trabant. Aufgezeichnet haben wir seinen Vortrag am 21. Januar 2011 in der Leipziger Sächsischen Akademie der Wissenschaften.